geht in euch und überlegt euch von ganz vorne, wollt ihr den nur von O bis O nutzen oder auch wirklich das ganze Jahr? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Also
die Entscheidung ist im Endeffekt final.
Die ist wirklich entscheidend, weil die kann ich eigentlich nur noch mit sehr, sehr hohem Aufwand wieder rückgängig machen.
Hurra, wir bauen! Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Mein Name ist Monika Läufl, ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Family Home Verlag und ich sitze immer noch bei Matthias Brack im Wintergarten. Also nochmal Matthias, vielen Dank, dass du mitmachst. Und ich habe versprochen, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Thema Materialien. Deswegen gebe ich die Frage gleich an dich weiter. Was sind denn so typische Materialien, mit denen man Wintergärten baut?
Ja, also es gibt, vier Materialien, die für den Wintergarten Sinn machen. Die kann man natürlich dann auch noch kombinieren miteinander. Aber also das Thema Aluminium natürlich, hier möglichst wärmegedämmt, gerade wenn wir für den Wohnbereich sprechen. Dann gibt es Möglichkeiten, Wintergarten aus Stahl zu bauen, wobei man sagen muss, im Wohnbereich macht es keinen Sinn, das sind dann eher Industrie oder solche Geschichten. Dann Kunststoff und Holz. Das sind, sagen wir mal, so die vier Materialien, aus denen es Profile zum Wintergartenbau gibt. Dann kommt es natürlich darauf an, wo man einsetzen will, wo es dann auch tatsächlich wirklich Sinn macht.
Genau, erläutere doch einfach kurz die Vor- und Nachteile dieser vier Materialien.
Also fangen wir mal bei Stahl an. Also Stahl rentiert sich wirklich nur für größere Konstruktionen bei so einem Einkaufszentrum oder eine Sportstätte oder so. Da kennt man das, weil Stahl eine hohe Tragfähigkeit hat, aber gerade was Wärmedämmung und so betrifft, also im privaten Wohnbereich eigentlich wenig Sinn macht. Also das können wir mal relativ schnell wegschieben, würde ich jetzt sagen, für einen Wohnwintergarten im Privatbereich, wo wir reden. Das zweite Material, Kunststoff. Das ist eher so, muss man sagen, für kleine Wintergärten geeignet, weil beim Kunststoff die Statik natürlich eher katastrophal ist. Da muss man dann Stahl einschieben und so weiter. Ist fast völlig vom Markt verschwunden, muss man sagen. So Kunststoff-Wintergarten, das war so eine Zeit lang so wirklich die Billig- und Einfachheitsschiene, aber hat sich nicht wirklich bewährt und kann man eingeschränkt für ganz einfache kleine Wintergärten empfehlen, aber wäre jetzt für mich ein Material, das ich geistig auch mal im Wohnbereich abhaken würde.
War das auch nicht so, dass da die Farbe interessant war, weil man farblich mehr machen konnte?
Beim Kunststoff?
Ja.
Klar, da kann ich natürlich vieles beschichten und Oberflächen machen, wie man es von Kunststofffenstern natürlich herkennt, weil im Endeffekt ist ein Kunststoff-Wintergarten nichts anderes wie zusammengestellte Kunststofffenster, wo dann noch ein Dach drauf gelegt wird, ein bisschen mit Stahl verstärkt. Aber ich sage das jetzt schon flapsig, so ein bisschen abwertend, weil das...
Nicht das Lieblingskind.
Nee, also es gibt auch tatsächlich nur noch einen Hersteller, der das wirklich richtig als Wintergartenbauer macht und selbst die gehen immer mehr auf Kombination, zum Beispiel Kunststoff, Aluminium und so, weil die einfach, man hat zu viele Einschränkungen in der Konstruktion für einen größeren Wohnwintergarten. Wie gesagt, so einen kleinen Anbau mal in Kunststoffelementen zu machen, finde ich in Ordnung, aber wenn es dann so in klassischen größeren 20, 25, 30 Quadratmeter Wintergarten geht, dann macht es aus meiner Sicht den Kunststoff wenig Sinn.
Also für kleine Wintergärten, weil es die Statik nicht aushält und einfach preisgünstig.
Ja, genau, so kann man das sagen. Und dann kommen eigentlich so die zwei großen Materialbereiche, die man im Wohnwintergartenbereich kennt, das ist das Thema Aluminium. Hier thermisch getrenntes Aluminium, also das heißt, dass die Verbindung des Alus von innen nach außen durch so einen Steg getrennt ist, der gedämmt ist, damit eben nicht die Kälte vom Aluminium oder auch natürlich die Wärme ungehindert von innen nach außen oder andersrum durch kann. Also ganz wichtig, da auch darauf achten, wäre so ein Tipp.
Weil es ein guter Wärmeleiter
einfach ist. Ja, genau, eigentlich ist es ein guter Wärmeleiter. Ja. Und diese Wärmeleitung muss man eben unterbrechen durch so einen Steg in der Mitte und da spricht man von einem thermisch getrennten Aluminium. Und der zweite große Bereich, wo wir natürlich jetzt auch stark tätig sind, ist das Thema Holz-Aluminium. Das heißt also, die tragende Konstruktion des Wintergartens ist ein schichtverleimtes Holz. Und auf der Außenseite, wo eine Bewitterung hinkommen kann, wird es mit einer Aluminiumschale verkleidet, damit ich einfach wartungsfrei bin. Weil ein klassischer Holzwintergarten, das wäre so die letzte Möglichkeit, würde ich ganz ehrlich nicht empfehlen, weil der Wintergarten ist immer voll im Wetter ausgesetzt und das ist in Holz auf Dauer einfach, hat es nicht die Qualitätsansprüche, die der Investition gegenüberstehen. Also wenn ich mir so einen Wintergarten baue, dann will ich mein Leben lang Ruhe damit haben. Und bei einem Holzwintergarten, wenn ich den nicht regelmäßig pflege, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn.
Also pflegen heißt einfach streichen und Schutzlack drüber und...
Genau, also da muss ich einfach jährlich überprüfen, sind die ganzen Fugen noch alle sauber dicht, reißt Holz irgendwo auf und so. Und das macht aus meiner Sicht in der vollen Witterung wenig Sinn. Und da geht man eben auf die Kombination Holz-Aluminium. Das heißt also alles außen, wo irgendwie bewittert werden könnte, ist mit Aluminium verkleidet. Und dann habe ich sozusagen die Vorteile des Alus, also den Witterungsschutz. Und auf der anderen Seite natürlich auf der Innenseite die Vorteile des Holzes, dass ich relativ, oder nicht nur relativ, sondern eigentlich die beste Wärmedämmung habe. Bei einer sehr guten statischen Standfestigkeit, weil Holz nach wie vor, ich sage immer, wenn BASF heute Holz als Baustoff erfinden würde, dann wäre es der Hightech-Baustoff. Aber da wir schon über Jahrmillionen mit Holz bauen, ist das oft ein bisschen in Verruf gekommen. Aber man muss einfach sagen, Holz ist nach wie vor einer der besten Baustoffe, weil ich bei einem sehr geringen Eigengewicht super statische Voraussetzungen habe und super gute Wärmedämmung habe. Und das Material ist natürlich nur nachhaltig. Also insofern hört man, glaube ich, schon an meiner Euphorie raus, dass ich absoluter Holz-Alu-Fan bin, was der Wintergarten betrifft. Aber durchaus natürlich auch Alu seine Berechtigung hat, gerade wenn ich im Schwimmbad baue oder so bin, wo ich viel Feuchtigkeit
habe. Nochmal kurz die Vorteile von Aluminium. Also es ist einfach wesentlich witterungsbeständiger, es hält mehr aus.
Also von der Statik ist es tatsächlich nicht so. Da wird immer geglaubt, dass Aluminium stabiler ist wie Holz, aber das stimmt nicht. Also wenn ich jetzt gerade bei uns hier in den Bergen, wir sind ja im Allgäu, hochtragfähige Wintergärten bauen muss wegen der Schneelast, dann bin ich mit Holz oft besser dran wie mit Aluminium. Aluminium wird dann oft stahlverstärkt, damit es funktioniert. Mhm. Drum hat man immer so im Kopf, ja, mit Aluminium kann man schlank bauen, aber das ist so, also nicht ganz richtig. Aber ich habe bei Aluminium den großen Vorteil gegenüber dem Holzaluminium, dass ich nicht nur außen den Witterungsschutz habe, sondern in Anführungszeichen auch innen. Mhm. Das heißt also, ich würde Aluminium überall da empfehlen, wo ich zum Beispiel innen drin ein Schwimmbad habe, also mit hoher Feuchtigkeitsbelastung. Oder in einem Gewerbebau, wo ich schon weiß, dass da nie jemand groß pflegt oder drauf aufpasst.
Das kann auch in einem Wohnhaus
passieren. Oder auch in einem Wohnhaus. Also mit einem Hochdruckreiniger, also ich sage immer, ich mache jetzt irgendeine Industrieanlage oder eine Molkerei oder irgendwas, macht da eine Fassade rein, dann würde ich die auf jeden Fall aus Aluminium machen, weil wenn dann innen da gereinigt wird und kommt viel Feuchtigkeit und so, da ist natürlich Aluminium einfach, ja, deutlich strapazierfähiger wie jetzt ein reines Holz. Mhm. Aber jetzt im Wohnbereich spricht aus meiner Sicht vieles für Holz-Aluminium, weil ich einfach die Wohnlichkeit auch vom Holz auf der Innenseite habe und das kommt ja auch wieder mehr der Trend dahin. Mhm. Und insofern ist das eigentlich so mein persönlicher Favorit, ist Holz-Aluminium und sage ich mal, auf Platz 2 ist Aluminium thermisch getrennt und die anderen Materialien kann man, glaube ich, einfach mal getrost ein bisschen wegschieben.
Gut. Dann würde ich das zum Thema Materialien einfach so mal stehen lassen. Jetzt würde ich dich gerne noch mit Vorurteilen konfrontieren. Mhm. Was man oft bei Wintergärten hört, das ist ja nur ein Raum für Senioren und da wird nur Wäsche getrocknet. Was würdest du darauf sagen?
Ja, das denke ich mir auch oft, wenn ich über Land fahre. Wie soll sie sich so einen teuren Wintergarten anschaffen und dann die Wäsche reinstellen? Nee, Spaß beiseite. Also natürlich... Es hat mir in der ersten Folge schon bei uns wirklich viele Leute, die sagen, ich möchte jetzt, bin mehr zu Hause, möchte so die Natur genießen oder diesen Übergang von drinnen nach draußen und habe auch mehr Zeit, das zu genießen. Und das sind natürlich in der Regel oft Senioren. Aber dass das nur was für Senioren ist, das ist tatsächlich ein Gerücht, das sich hartnäckig festgesetzt hat. Aber in der Realität schaut es völlig anders aus. Also es sind wirklich Räume für Leute, die einerseits entweder mehr Wohnraum brauchen oder eben sagen, ich möchte einfach die Jahreszeiten viel intensiver miterleben und ich möchte dieses Freiluftfeeling, ich möchte das Leben nahe an der Natur. Und das sind beileibe nicht nur Senioren, sondern auch viele jüngere Leute, die einfach wissen, wie man schön lebt und wie man genießt.
Genau. Und vor allem, also Wintergärten können ja richtig smart sein. Ja. Hast du mir da noch Beispiele dafür?
Klar, also bei Smart sprechen wir jetzt in diesem Fall, denke ich mal, um das Thema Smart Home, also sprich Steuerungsmöglichkeiten. Und da gehen ja bei vielen schon die Alarmglocken los, weil dann heißt es auf einmal, fährt irgendwas runter und ich wollte es ja gar nicht und ich bin der Sklave meines Wintergartens. So solche populistischen Aussagen hört man. Aber Smart Home bedeutet ja eben, dass es den Nutzer unterstützt. Und da gibt es natürlich heute wirklich viele Möglichkeiten, angefangen Stangen. Wir haben es jetzt hier herin schon zweimal erlebt, dass die Beschattung automatisch rauf und runter fährt. Das heißt also, wenn zu viel Sonne kommt, dann fährt die Beschattung automatisch runter. Der Raum überhitzt nicht. Ich kann also da einfach mein Wohlfühlklima damit steuern und das geht eben vollautomatisch. Und vor allem, wenn jetzt ein Gewitter kommt oder ein Sturm aufzieht, dann muss ich eben nicht im Büro sitzen und mir den Kopf zerbrechen, wie ich jetzt die Beschattung daheim irgendwie hochbringe, sondern im Idealfall macht es meine Steuerung automatisch. Oder ich kann natürlich heute auch über meine Handy-App dann auf den Wintergarten zugreifen und das wirklich bequem von zu Hause aus, vom Büro aus, dann zu Hause die Beschattung hochfahren. Das sind so diese Komfortgeschichten, also Beschattung, Lüftung. Das kennt man schon lange im Wintergarten. Aber die letzten Jahre kommen natürlich immer mehr dazu, auch das Thema schicke Beleuchtung, also dass ich viel mit LED arbeite und mit Farbwechsel und solchen Geschichten, dass ich natürlich auch das Thema Sound integriert habe.
Wo integriert ihr den Sound?
Also es hängt davon ab, entweder natürlich klassisch mit irgendwelchen Boxen, aber wir haben auch viel so Flachdach-Wintergärten, wo man dann wirklich in die Decke schon so Klangmodule einbauen, also Schallmodule, die in der Decke unsichtbar verschwinden. Mhm. Und wir nutzen den Wintergarten sozusagen dann sogar als Bassbox, damit dann eben dementsprechend richtig Sound im Wintergarten mir da reinjagen kann, sage ich jetzt mal so salopp. Und das kann ich natürlich heute dann so weit gehen, dass ich es auch mit Sprachsteuerung und so mache. Also wirklich, dass ich halt auch sage, hey, Spotify, spiel mir das und das Lied oder ich möchte Nachrichten hören oder greife auf meinen Kalender zu und sage mir meinen nächsten Termin. Also selbst solche Dinge sind möglich und werden auch immer mehr genutzt. Also das ist der Bereich und dann kommt natürlich auch der große Bereich Sicherheit und Gebäudemanagement, dass ich eben, hat man im ersten Teil ja auch mal sagen kann, ich kann so eine Art Alarmanlage auch für den Wintergarten machen, dass wenn da Bewegung ist, die nicht da sein sollte, dass zum Beispiel alle Beschattungsanlagen hochfahren und das Licht angeht und die AC/DC Hells Bells in voller Lautstärke praktisch dann rausgeschmettert wird, dass der Einbrecher sofort erschreckt und wegrennt. Also solche Sachen sind möglich. Bis hin, dass ich zum Beispiel meinen Ofen steuere, also sei mal von unterwegs aus sage, boah, jetzt mache ich meinen Ofen gleich mal warm, dass wenn ich heimkomme, das Feuer schon an ist und da drin brennt. Oder eine Sauna, die angeschlossen ist. Also solche Sachen, da sind der Möglichkeit fast keine Grenzen gesetzt, wobei wir halt schon wirklich darauf schauen, um wieder auf das Thema Smart zurückzukommen, es soll dem Nutzer dienen und nicht die Steuerung soll den Nutzer sozusagen wie einen Sklaven behandeln, der dann in seinem Wintergarten sitzt und es passiert irgendwas und er weiß gar nicht mehr, was jetzt hier abgeht. Also da schauen wir schon sehr drauf.
Genau, das ist ja, also auch uns eine smarte Steuerung ist ja wirklich auch für jedes Alter sinnvoll. Also gerade wenn man auch älter wird oder wenn man irgendwie krank wird, wenn man dann einfach die Rollläden nicht mehr mit Hand hochkurbeln muss, sondern wenn das zum Teil automatisch geht oder einfach dann mit einem Taster, da profitiert ja wirklich jeder davon.
Ja, also man programmiert da mittlerweile auch wirklich richtige Szenen, dass man sagt zum Beispiel Szene Fernseh schauen, dann fährt halt das Licht dementsprechend runter, der Fernseher geht an, Beschattungsanlagen fahren runter. Also da kann man wirklich viel machen und selbst ältere Leute, oder das ist vielleicht falsch zu sagen, ältere Leute, Leute, die jetzt mit der Technik nicht so viel anfangen können, denen kann man es wirklich so einstellen und programmieren, dass die wirklich einen Mehrwert daraus haben, das kann man glaube ich sagen.
Können wir gut machen. Dann hätte ich gleich das nächste Vorurteil für dich, Wintergärten sind teuer.
Jein. Kommt drauf an. Natürlich ist es so, dass wenn ich einen Wintergarten vernünftig mache, dass der schon Geld kostet, aber das ist ja auch so ein alter Spruch, man darf nicht nur die Anschaffung betrachten, sondern man muss die Nutzungsdauer sehen und was man billig anschafft, zahlt man über die Dauer der Jahre teuer zurück. Also sprich Thema Energiekosten, zusätzlicher Wartungsaufwand oder sogar, wir erleben es ja, Wintergärten, die vor 20 Jahren mal günstig mitgebaut wurden, dass man die wirklich dann komplett wegreißt und neu baut, weil der Kunde sagt, einerseits habe ich die Vorzüge von einem Wintergarten jetzt 20 Jahre erlebt, ich will das nicht mehr vermissen, aber beim jetzigen Wintergarten stört mich der Wartungsaufwand oder dass es reinzieht oder dass es zu kalt wird oder was. Und wir haben das wirklich ganz oft im Jahr, dass wir einen alten wegreißen und durch einen neuen ersetzen. Und wenn man dann mal die Kosten zusammenrechnet, dann hätte der Kunde, wäre es sinnvoller gewesen am Anfang.
Wäre günstiger weggekommen.
Genau, wäre auf die Nutzungsdauer günstiger weggekommen. Also da wirklich nicht nur die Anschaffungskosten betrachten, sondern auch die Nutzungsdauer und dann wirklich lieber mal ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen und dann sich wirklich 20 oder 30 oder 40 Jahre darüber freuen. Aber es stimmt schon, wenn man es richtig macht, kostet es Geld. Es ist ein gewisser Luxus auch. Mhm. Aber wenn man es mal ins Verhältnis setzt zu einem Wohnraum, also wenn ich jetzt heute hier im Allgäu zum Beispiel in der Stadt Kempten einen Wohnraum kaufe, dann zahle ich pro Quadratmeter für eine Neubauwohnung schnell mal 5.000 bis 6.000 Euro. Wir haben's
gut, wenn man neu baut, rechnet man so mit 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter.
Genau.
Also das sind wir jetzt nicht so weit dann entfernt von den 3.500 Euro, die du im ersten Teil angesprochen hast.
Genau. Und wenn man eben jetzt mal das rechnet und sagt, ich investiere das Geld jetzt in meinen Wintergarten, dann bekomme ich ja auch mehr Wohnfläche. Und die kann ich auch bei einem Verkauf und so immer wieder, also das bekomme ich zurück. Das ist jetzt kein Geld, wie wenn ich mir jetzt einen Porsche in die Garage stelle, der auch Geld kostet und nach 10 Jahren wahrscheinlich nur die Hälfte wert ist. Dann habe ich hier wirklich einen Wohnraum generiert, der auch beim Verkauf des Hauses wieder reinkommt. Mhm. Natürlich muss ich das Geld haben und ich muss es finanzieren erstmal. Aber ich will damit sagen, es ist eigentlich kein Geld, das ich zum Fenster rausschmeiße, sondern ich kaufe mir was, was eine Werterhaltung hat. Und ich kann die nächsten 20, 30 Jahre das natürlich auch jeden Tag genießen. Also von dem her, wenn man es ein bisschen unter einem anderen Licht betrachtet, dann sind die Kosten, glaube ich, schon durchaus stemmbar und realistisch auch.
Vor allem, man hat ja auch die Chance auf eine Förderung, obwohl sich da wieder was getan hat. Aber vielleicht kannst du uns da einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, was da möglich ist.
Also Stand heute ist der aktuelle Stand nicht mehr bekannt, weil Ende Juli hat sich wieder alles geändert. Ich kann jetzt mal so sagen, was bis Ende Juli gegolten hat und scheinbar soll ab 15. August im Jahr 2022 wieder ein bisschen was Neues kommen. Aber es war bisher so, dass es praktisch für den Wintergarten Investitionszuschüsse gab. Also wenn man zum Beispiel aus einem Kaltwintergarten einen Warmwintergarten gemacht hat, gab es einen Zuschuss. Oder eben eine zusätzliche Wohnfläche erschaffen hat, was ja beim Wintergarten in der Regel passiert. Das heißt also, im Rahmen von so einem Sanierungsprogramm konnte man bis maximal 60.000 Euro einen Zuschuss von 20% bekommen, also sprich 12.000 Euro, wenn man die energetischen Werte einhält, und die müssen über einen Energieberater praktisch nachgewiesen werden. Also da gibt es gewisse Dämmwerte, die man einhalten muss, aber da sind wir bei einem Wohnwintergarten locker im Rahmen der geforderten Werte. Und wenn man die gehalten hat, gab es praktisch, sage ich jetzt mal, maximal 12.000 Euro Zuschuss, entweder als wirklich Zuzahlung oder eben auch als Tilgungszuschuss. Ja. Wie gesagt, das war der Stand bis Ende Juli.
Jetzt soll sich wieder was ändern. Da du die Energieberater angesprochen hast, also holt euch am besten einen Energieberater, eine Energieberaterin, weil die im Endeffekt immer die Förderlandschaft von eurer Region kennen. Weil es gibt jetzt sowohl die Bundesförderung, also wir hatten ja gerade, das war die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die du angesprochen hast. Genau. Und es gibt aber auch viele Gemeinden oder Städte oder auch Bundesländer, die Förderung haben. Deswegen ist es vielleicht gut investiertes Geld, wenn ihr zu einem Energieberater, zu einer Energieberaterin geht und euch da einfach informieren lässt. Genau. Aber es wäre nicht alles. Es gibt noch was anderes, was zumindest bis vor kurzem gefördert wurde. Und wir drücken einfach die Daumen, dass es weiterhin so bleibt.
Ja.
Das war die Beschattung.
Genau. Also es gibt auch eben im Rahmen von diesem energieeffizienten Gebäude oder der energieeffizienten Gebäudethematik natürlich auch das Thema Beschattung spielt da immer eine größere Rolle, weil sommerlicher Wärmeschutz und damit Verringerung von Kühlleistung und Kühlaufwand, gibt es eben auch eine Förderung für die Beschattung. Das muss man auch berechnen, das ist gar nicht ganz so einfach zum Berechnen. Auch da verweise ich wieder an den Energieberater, aber da gab es eben auch nochmal eine Zusatzförderung. Ich muss es ganz ehrlich gestehen, die ganz genaue Höhe weiß ich nicht auswendig, aber auch das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, teilweise gibt es da regionale Unterschiede. Also da würde ich einfach mal sagen, nehmt mal mit, es gibt was und es waren auch ein paar tausend Euro. Aber im Detail muss man das dann wirklich mal mit dem Energieberater dann mal besprechen, was das sinnvoll macht. Und auch, dass es keine Doppelförderungen gibt, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Also es ist ein recht komplexes Thema. Es ändert sich leider zurzeit ständig.
Dauernd über Nacht, ja.
Ja, und manchmal wissen es noch nicht mal die offiziellen Stellen, obwohl es schon durch die Presse geht. Aber ich würde schon so einschätzen, vielleicht auch mal ein bisschen einen Blick in die Glaskugel, dass ich schon glaube, dass das Thema Energieeffizienz eine sehr große Rolle spielen wird in Zukunft, weil die Energie, die vermieden wird oder schon gar nicht gebraucht wird, ist immer die bessere Energie, wie die man irgendwo teuer zukaufen muss. Insofern glaube ich, dass da die nächsten Jahre, und das haben uns andere Länder in Europa ja gezeigt, relativ viel Geld in das Thema Sanierung und energetische Sanierung einfließen wird. Und da wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, dass 95% der Wintergärten im Bestand nachgebaut werden, bin ich mir relativ sicher, dass da auch zukünftig Fördermöglichkeiten geben wird. Man muss da halt wahrscheinlich auch als ein oder andere Mal ein bisschen kreativer sein.
Ja, genau. Das ist schön formuliert. Also kurzum, also wer neu baut, ist die Förderung wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber wer renoviert, also haltet die Augen offen, informiert euch, also die da ein bisschen Zeit reinstecken, das kann sich lohnen, wenn ihr da mehrere tausend Euro sparen könnt. Ich schau mal, was ich mir noch als Vorteil aufgeschraubt. Es ist doch sehr reinigungsaufwendig. Es ist unheimlich viel Glas. Wer soll das denn putzen? Und man kommt ja auch gar nicht hin.
Ja, da habe ich auch schon mal ein nettes Video dazu gemacht. Und die Quintessenz aus diesem Video ist eigentlich, in die Nutzungskosten der Glasreinigungsfirma einfach mal mit einzurechnen. Weil es ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe für Gebäude immer gewisse Unterhaltskosten. Und natürlich hängt es immer davon ab, wie kann ich den Schmutz sehen. Ich habe Kunden oder Kundinnen vor allem, um hier mal die Schubladen zu bedienen, die alle drei Monate alles mal durchputzen, weil sie die Fingerdapper auf den Scheiben nicht sehen können. Und manche sagen, es reicht mir einmal im Jahr. Also da geht es schon los. Natürlich, ich habe mehr Glasflächen, habe mehr Reinigungsaufwand, wobei man sagen muss, da gibt es diverse tolle Putzmöglichkeiten oder Putzutensilien, aber da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner. Ich würde einfach sagen, bei der Konstruktion schon mal darauf achten, dass ich eben, wenn ich ein Dach baue mit Dachglas, dass ich gewisse Dachneigung habe, wo das Wasser schneller abfließt und somit den Schmutz besser wegnimmt. Dass ich über Vordachkonstruktionen eben auch schaffe, dass die Scheiben gar nicht so stark beregnet werden. Also da gibt es in der Konstruktion schon diverse Möglichkeiten. Und dann würde ich wirklich in die Betriebskosten einmal oder zweimal im Jahr einen Fensterreiniger einfach mit reinrechnen. Ich kann es bei meinem Wintergarten sagen, das sind irgendwo so 300 Euro, wo das dann einmal durchgeputzt wird. Und dann ist es wieder schön sauber. Ich freue mich dran und ich laufe auch nicht Gefahr, dass ich vom Dach runterfalle und dann vielleicht 3 Wochen daheim mit einem gebrochenen Fuß sitze. Also insofern würde ich einfach sagen, in die Betriebskosten sowas mit reinzurechnen.
Dann schaue ich jetzt aber nach oben, weil wir sitzen ja, fast ein Flachdach, ein bisschen Neigung.
Mhm. Da ist das Tolle bei dem Dach, weil es ein Flachdach-Wintergarten mit einer Oberlichtverglasung ist, da kann ich außen rumlaufen. Da kann ich natürlich ganz bequem mein Fensterabzieher nehmen und kann hier einmal schön außen rumlaufen. Da geht das Reinigen total easy.
Okay. Genau. Aber ich sehe selten Wintergärten mit Flachdach. Warum bauen wenige mit Flachdach?
Weil alle Angst haben vor dem Flachdach. Da hat man so dieses 60er-Jahre-Glaubenssatz im Kopf, ja, Flachdächer werden nach 30 Jahren undicht. Okay. Wir sehen in der Wintergartenbranche immer mehr, dass das Thema Flachdach kommt. Mhm. Man muss sagen, hier muss man konstruktiv sehr viel berücksichtigen. Also da würde ich auch so eine kleine Warnung aussprechen. Also irgendwie das mal so hinbasteln und sagen, das machen wir irgendwie dicht. Dann passt es schon. Das ist gefährlich. Also da muss man Aufwand reinhängen. Sprich, das kostet auch Geld. Aber wenn es gut gemacht ist und sauber berechnet ist, wir haben jetzt seit über 15 Jahren die ersten Flachdächer auf dem Markt. Oder haben seit vor 15 Jahren die ersten Flachdächer gebaut und haben da schon Erfahrung drin und muss sagen, ist eine tolle Geschichte, aber es muss halt konstruktiv gut gemacht sein und dann hat es viele, viele Vorteile. Also eben, wie gesagt, ich habe durch so ein Flachdach oft nicht unbedingt die extreme Sonne von oben, ich kriege viel mehr Raumhöhe. Ich kann es auch anbauen, wo ich zum Beispiel im Stockwerk drüber eine Balkontüre habe, wo ich sonst bei einem Schrägwintergarten das Problem habe, dass mir die Anbauhöhe gar nicht reicht und kann das dann gleichzeitig sogar noch als Dachterrasse nutzen. Also entsteht mir sozusagen nochmal zusätzlich über dem Wohnraum nochmal eine Terrasse. Und ich habe natürlich auch eine sehr, sehr moderne Möglichkeit, einen Anbau zu erweitern. Das ist oft auch ganz cool, dass ich sage, ich habe ein bestehendes 60er, 70er Jahre Haus und baue da ganz bewusst so einen modernen Würfel vorne hin mit viel Glas. Also es ist einfach eine Alternative, die passen muss, aber gibt viele, viele Vorteile zu einem klassischen Wintergarten mit einem reinen Glasdach.
Also ist möglich. Also wenn man ein Flachdach machen will, auf alle Fälle darauf aufpassen, dass es nicht gepfuscht wird, dass es halt wirklich sauber ausgeführt wird.
Ja, also ist A und O, muss man wirklich sagen.
Ich bin mit meinen Vorurteilen durch. Hast du noch so typische Vorurteile, die dir begegnen?
Gut, also so ein paar haben wir schon gesprochen, so dieses Rentnerthema und das Thema Reinigung. Was im Moment auch viel kursiert ist, das Thema Materialpreisverteuerung, dass viele sagen, ja, kann man sich ja fast nicht mehr leisten. Auch da ist es so, muss man wirklich sagen, natürlich haben sich einige Materialien stark verteuert, Stichwort Aluminium, Glas, aber in Summe, weil wir sind ja beim Wintergarten, haben wir ja auch schon heute mehrfach gehört, können ja auch Bodenplatten, Heizung und so weiter, ganz viele Gewerke dazu und wir haben eigentlich festgestellt, dass aktuell über so einen Wintergarten die Preisteuerung zwischen 5% und 10% liegt, also wenn man alles in den Topf schmeißt Und das ist noch weniger wie eigentlich zurzeit die Inflation. Also drum das Vorteil, ja, ich warte lieber noch mit der Investition, würde ich sagen, wer das Geld tatsächlich auf dem Konto hat und das machen will, ist jetzt wahrscheinlich besser dran wie in 2 Jahren. Weil wenn wir jetzt mal von einem Wintergarten von 100.000 Euro ausgehen, dann hat er schon allein durch die Inflation die nächsten 2 Jahre 14.000 Euro verbrannt, wenn wir mal von 7% Inflation pro Jahr ausgehen. Und wenn man dann die Teuerungsrate mit 5%, sage ich mal, gegenüberstellt, bei einer Investition von 100.000 Euro sind es gerade mal in Anführungszeichen 5.000 Euro. Also allein durch die Inflation verbrennt man mehr Geld, wenn man es dann auf dem Konto liegen hat, als wie wenn man es jetzt anschafft. Also das ist im Moment, dem begegnen wir so, dass die Leute sagen, oh, alles ist teurer geworden. Und das stimmt so nicht. Und gleichzeitig steigen ja im Moment die Finanzierungskosten. Vor einem halben Jahr haben wir noch von 1% Zins geredet. Heute reden wir von 3%. Das ist eine Verdreifachung der Kosten. Da denken immer jeder, er hat 2%. Aber wir reden von dreimal so viel Kosten wie bisher. Und das wird auch tendenziell steigen. Darum glaube ich, ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch einzusteigen und was zu tun. Wobei das jetzt nicht nur für den Wintergarten gilt, auch sondern ich glaube allgemein fürs Bauen. Natürlich, man muss sich es immer leisten können. Das ist so, aber es ist nach wie vor ein guter Zeitpunkt und habt oder haben Sie keine Angst vor Materialteuerung. Das wäre so mein Vorteil, das uns aktuell.
Also einfach mal hinsitzen, durchrechnen und bevor man dann vorab schon denkt, man kann es sich nicht leisten, lieber mal durchrechnen, in Ruhe objektiv anschauen. Also gilt auch natürlich für den normalen Hausbau auch. Und dann entscheiden, ob man es macht oder nicht macht.
Genau, also das ist auf jeden Fall so ein Thema. Viele hast du schon genannt, der Vorteile. Ich habe mir auch Wintergarten schon was für Rentner. Das haben wir schon besprochen. Im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, ist auch so ein Vorteil. Wo viele sagen, ja, das funktioniert nicht. Das ist richtig, wenn es nicht gescheit gemacht ist. Mhm. Aber da sind wir wieder beim Thema, wenn er gut geplant ist und man sowohl die Heizung, die Dämmung berücksichtigt, als auch die Beschattung und Lüftung im Sommer, dann ist es wirklich ein Wohnraum, den ich 365 Tage im Jahr super geil genießen kann. Mhm. Also von dem her, das Vorteil kann man, glaube ich, auch ausräumen. Flachdach hat man auch gerade angesprochen, dass Flachdächer funktionieren nicht. Doch, tun sie. Da muss man wirklich halt konstruktiv sehr genau hinschauen. Und vielleicht so ein Punkt, den ich mir noch notiert hatte, sind Wintergärten sind Energiefresser. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Das mag früher gestimmt haben, aber heute muss man wirklich sagen, ist bei so einem Wintergarten vor allem die solaren Wärmegewinne, die man reinholt. Gerade über die Sonnentage im Winter muss man sagen, über das Jahresmittel rechnerisch, aber auch gefühlt ist so ein Wintergarten eher ein pro-klima-freundlicher Anbau. Das heißt also, ich gewinne zum Teil mehr Energie, wie ich reinstecken muss.
Ja.
Also das ist vielfach ein Gefühl, aber es hängt auch davon ab, wie ich halt den Wintergarten nutze und vom Heizverhalten. Aber wir hören von ganz vielen Kunden, sage ich mal so die Faustformel, ja, wir haben jetzt einen zusätzlichen Wohnraum, die Heizkosten im Haus sind aber eigentlich übers Jahr gleich geblieben. Ganz im Gegenteil, die verringern sich sogar zum Teil, weil ich mir eben an warmen Tagen ganz bewusst Energie ins Haus reinholen kann. An kalten Wintertagen, wo die Sonne scheint, ganz bewusst sogar Energie ins Haus reinholen kann.
Das heißt, dann muss ich die Heizung einfach nicht so weit aufdrehen.
Genau. Das hängt natürlich auch wieder ab, bin ich vom Wohnhaus getrennt oder nicht, kann ich das auch steuern. Mhm. Also es sind immer ganz viele Faktoren, die zusammenspielen, wie bei fast allem im Leben und beim Bauen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, aber eben um dem Vorteil vorzubeugen, Energiefresser definitiv nicht, sondern eher das Gegenteil.
Wenn man es richtig macht
und richtig
ausführt. Genau. Da würde ich dann auch gleich weiter zu den Fehlern leiten. Wir hatten vorher schon kurz angesprochen, dass viele eher den Wintergarten zu klein als zu groß bauen. Gibt es sonst noch typische Fehler, die, vor denen du warnen willst?
Ja, also auf keinen Fall den Kaltwintergarten später zum Warmwintergarten machen zu wollen, weil das funktioniert nicht. Es wird oft auch versprochen von Wintergartenbauern, ja, bau dir einen Kaltwintergarten hin und wenn du magst, ist dann toll, dann heizt den irgendwie. Das endet eben genau dann in diesen Vorteilen, die dann später kommen, ja, es ist ein Energiefresser. Klar, wenn ich eine ungedämmte Konstruktion hinstelle, die später heizen will, es funktioniert nicht. Das sehen wir ganz oft draußen. Und auch auf uns kommen immer wieder Kunden zu, die sagen, Mensch, wir haben bei euch vor ein paar Jahren einen Kaltwintergarten gebaut, jetzt wollen wir den auffrischen, können wir noch eine Heizung machen? Dann sagen wir ganz klar, das macht keinen Sinn.
Okay.
Und wir versuchen auch immer noch mehr in der Beratung im Vorfeld schon darauf hinzuwirken und sagen, bitte geht in euch und überlegt euch von ganz vorne, wollt ihr den nur von O bis O nutzen oder auch wirklich das ganze Jahr? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
Also die Entscheidung ist im Endeffekt final.
Die ist wirklich entscheidend, weil die kann ich eigentlich nur noch mit sehr, sehr hohem Aufwand wieder rückgängig machen. Also ganz wichtig. Und im Zweifelsfall eher ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und einen warmen Wintergarten machen, weil den kann ich auch als Kaltwintergarten nutzen. Also im schlimmsten Fall kann ich sagen, ich heiz doch nicht im Winter,
weil mir die Energiekosten... Mach die Tür zu, man hat dann keinen kompletten Durchbruch, sondern vielleicht eine Tür rein und dann... Ja.
Genau, und dann kann ich sagen, weil die Energiekosten sind mir hoch, das mache ich nicht. Aber andersrum, das funktioniert definitiv nicht. Also ich glaube, das ist so ein ganz großer Fehler, der gemacht wird. Dann, was auch so ein Thema ist, nicht aufs alte Fundament draufstellen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was drunter ist. Also das haben wir auch ganz oft, dass man irgendwo hinkommt, da sagt der Kunde, ja, da haben wir damals beim Bauen vor 30 Jahren schon irgendwie einen Beton reinlaufen lassen, es passt schon. Wenn es das später dann anfängt, sich zum Setzen oder zum Heben, dann ist natürlich wie bei allen Fundamenten die Katastrophe vorprogrammiert, weil dann funktioniert gar nichts mehr. Und was auch ein großes Thema ist, dass die alten Fundamente oft von der Dämmung her in keinster Weise mehr heutigen Standards entsprechen. Und wenn ich dann jetzt als Beispiel 70.000 Euro für einen Wintergarten setze und stelle das auf so ein altes Fundament drauf und merke, das senkt sich, oder ich bringe den Raum nicht warm, dann ist sozusagen wie bei allem, wenn das Fundament nicht stimmt, ist das, was drüber kommt, einfach nicht funktionsfähig.
Da eine kurze Nachfrage. Wir hatten ja im ersten Teil darüber gesprochen gehabt, ob man quasi vorrüsten kann. Und da hatte ich auch gesagt, man kann die Bodenplatte schon gießen. Mhm. Das heißt, wenn man plant, einen Wintergarten zum späteren Zeitpunkt zu machen, dann sollte das aber innerhalb von wenigen Jahren passieren, weil sonst das Fundament zu alt ist.
Nee, das muss nicht sein. Also wenn man sich von vornherein darauf einstellt, dass man schon weiß, man will einen Wohnwintergarten bauen, dann baut man andere Fundamente, ja nicht nur für eine Terrasse, weil viele haben so ein Terrassenwald- und Wiesenfundament, wo der restliche Beton vom Bauen vielleicht einfach verarbeitet wird. Das ist völlig anders, wenn ich halt ein richtig frostsicheres Fundament für einen Wintergarten mache, wo ich dann auch eben später gescheit Dämmung aufbauen kann. Also das kann ruhig schon 10 Jahre drin gewesen sein, aber es muss einfach von der Machart her den Ansprüchen genügen, dass man später einen Wintergarten draufstellen kann.
Also es kommt nicht auf das Alter an, sondern einfach auf die Art.
Genau, auf die Ausführung im Endeffekt, dass die vorbereitet ist.
Gut. Gibt es noch einen typischen Fehler, den...
Ja, also ich würde eher sagen, es gibt so eine... Die größte Angst der Kunden ist immer, dass sie was bekommen, was sie vorher noch nie so wirklich genau, wie es bei ihnen wird, gesehen haben. Mhm. Also da würde ich auch einen Tipp rausgeben, zu sagen, sucht euch einen Wintergartenbauer, der wirklich von der Planung her relativ viel schon mit 3D-Planung macht oder sogar mit Virtual Reality, also dass ich praktisch eine Brille aufnehme und vorher mal durch meinen Wintergarten 1:1 durchgehen kann, dass ich wirklich ein gutes Gefühl habe, jawohl, das passt zu mir, das passt zu meinem Haus und das entspricht den Anforderungen. Weil ich meine, das Schlimmste, was jedem Wintergartenbauer und auch jedem Kunden passieren kann, ist, dass der Wintergarten steht und dann sagt der Kunde, ui, habe ich mir völlig anders vorgestellt. Also das möchte kein Kunde, weil er dann viel Geld investiert hat für was ihm nicht gefällt. Und wir als Wintergartenbauer möchten schon dreimal nicht, weil wir natürlich ja zufriedene Kunden haben wollen. Also da, aber bei der Auswahl des Anbieters, sich jemand suchen, der wirklich planungstechnisch da möglichst viel 3D oder Virtual Reality zeigen kann und auch eine Ausstellung hat, wo man sich es einfach mal anschauen kann und ein Gefühl für den Wohnraum bekommt. Weil beim Auto, wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich es halt im schlimmsten Fall wieder, dann habe ich ein paar Euro kaputt gemacht. Beim Wintergarten, der steht das Leben lang an dem Haus und da ist wirklich wichtig, dass ich von vornherein wirklich ein gutes Gefühl habe. Mhm. Also das ist so ein Thema, wo sich auch wirklich... wo die Kunden da wirklich dann oft so am Anfang Angst haben und sagen, hoffentlich passt es dann auch, wenn wir da jetzt so viel Geld investieren.
Ich glaube, mit VR-Brillen kann man ja auch die Jahreszeiten simulieren. Man kann auch dann einfach den Verlauf der Sonne den Tag über also nachmachen, damit man einfach auch ein Gefühl dafür kriegt, wo kommt die Sonne her, wo fällt Schatten rein.
Ja, genau. Also man kann da wirklich die Sonnenstände und die Jahreszeiten animieren und wir gehen sogar so weit, dass wir auch Umgebungsbebauung, Bäume vom Nachbau oder auf dem eigenen Grundstück praktisch mitten in die Zeichnung aufnehmen und dann kann sich der Kunde wirklich in den Wintergarten stellen und sagen, am 22. September um 16 Uhr wirft der Nachbar schon Schatten in meinen Wintergarten oder nicht, weil oft ja auch die Angst da ist, ja, habe ich in den dahinterliegenden Räumen dann noch genug Licht oder wie verändert sich der Anbau des Wintergartens dann oder wie wirkt er sich auf meine Lichtsituation im Haus aus. Und da kann man wirklich heute schon richtig, richtig viel machen. Aber das ist auch ganz wichtig, weil man da halt auch viele Ängste und Sorgen, die da vielleicht am Anfang bestehen, denen auch, sage ich mal, so ein bisschen den Wind aus der Segel nehmen kann und dann im Endeffekt damit ein gutes Gefühl erzeugt. Und das geht es ja schlussendlich dann, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ein gutes Gefühl für die Investitionen, freue mich schon richtig drauf.
Also einfach lieber ein paar Stunden mehr in die Planung reinstecken, damit es dann zu keinen bösen Überraschungen kommt.
Genau, also weil die Planung zieht sich ja auch durch. Wir haben es ja auch im Podcast vorher schon mal besprochen, dass viele, viele Gewerke dranhängen. Und wenn die Planung, das ist die Basis in allen, wenn die gut gemacht ist, dann geht es dann in der Ausführung viel, viel einfacher. Also wir haben in der Planung am Anfang kaum Zeit investiert und danach kommen dann die Probleme bei der Ausführung. Also von dem her ganz, ganz wichtig, vernünftige Planung als Grundlage für alle Gewerke zu haben und als Sicherheit für den Kunde natürlich auch.
Das würde ich jetzt gerne als Schlusswort stehen lassen. Oder haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Möchtest du noch irgendwas anfügen?
Wir haben noch viele, viele wichtige Punkte, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Ich kann nur noch mal wirklich auch ganz persönlich am Schluss sagen, ich bin Wintergartenbauer oder wir sind Wintergartenbauer hier von der Firma und sind natürlich überzeugt davon, aber auch ganz persönlich, ich habe selber zwei Wintergärten, einen kalten und einen warmen und höre das auch von über 3000 Kunden immer wieder als Feedback. Es ist wirklich so der schönste Raum im ganzen Haus, wo man sich das ganze Jahr toll an der Natur oder inmitten der Natur aufhalten kann. Und ich muss auch wirklich sagen, wir leben eigentlich in der Familie hauptsächlich im Wintergarten. Und man muss sagen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, um den Wohnraum zu erweitern. Und das ist so auch mein Schlusswort, dass man sich wirklich auch mal in die Lage versetzt, wie schön das sein wird, im Wintergarten zu wohnen. Und dann kann man sich eigentlich so richtig toll vorstellen und kann auch den Wunsch dann Wirklichkeit werden lassen.
Ja, schön. Dann mach auch gerne nochmal Werbung für deine YouTube-Seite, weil du da auch relativ, also wer sich jetzt noch mehr für Wintergärten interessiert und noch tief ins Thema eintauchen will, findet da mehr dazu.
Genau, mittlerweile haben wir über 80 Videos online, alles rund um Thema Wintergarten, Outdoor Living. Da kann man also wirklich tief in die Materie einsteigen, sind viele, viele Stunden Videomaterial auf unserem La Casa Allgäu YouTube-Kanal. Wer uns von Brack Wintergarten mal verfolgen will, kann genau das so im Internet eingeben, brack-wintergarten.de, dann findet er eben unsere Seite und da auch die Weiterverlinkung hier auf die Ausstellung, wo wir uns jetzt befinden und auf unsere Social-Media-Kanäle, also da einfach mal ein bisschen googeln, da kommen wir meistens zum Glück ganz weit oben.
Genau, also müsst ihr euch jetzt auch nicht merken, ich verlinke es auch in den Shownotes und dann mache ich auch noch ein bisschen Werbung, schaut gerne auf unserer Seite hurrawirbauen.de vorbei, dort findet ihr ganz viele Infos rund ums Bauen und Renovieren und wir haben auch immer tolle Gewinnspiele, bei denen ihr tolle, tolle Preise gewinnen könnt und schaut auch gerne auf unserer Instagram-Seite familyhome-magazin dabei. Dann sage ich dir nochmal ganz herzlichen Dank, Matthias, fürs an diesem heißen Tag Zeit nehmen und dass du uns etwas über Wintergärten erzählt hast.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Super, dann einen schönen Tag dir noch.
Ciao.